Ja, heute haben wir ja Pfingsten. Ich möchte aber, bevor ich jetzt aufs Thema eingehe, noch kurz eine kleine Anekdote erzählen. Ich war vor einiger Zeit, bin ich mit dem Auto gefahren, so von Leipzig kommend, wollte in Richtung hier so querfeldein fahren. Also ich dachte, ich mache mal so einen Bogen um Torgau rum, den direktesten Weg hier wieder nach Golzen zu fahren. Mal eine schöne neue Landschaft kennenlernen und so. Und plötzlich irgendwann musste ich stärker bremsen und stand ich vor der Elbe. Da gab es keine Brücke, da war nur die Fähre auf der anderen Seite. Und offensichtlich war die außer Betrieb. Was macht ihr in so einer Situation? Betet ihr jetzt, dass das Wasser sich teilt? Ja, ihr lacht. Aber wenn man die Bibel betrachtet, hat Gott ja schon viermal das Wasser geteilt. In vier verschiedenen Situationen kann man nachlesen. Bei Mose, das ganze Volk Israel, ist da durch das Rote Meer gezogen. Dann bei Josua durch den Jordan. Und dann später nochmal Elia und Elisa. Warum nicht jetzt? Kann Gott jetzt nicht so reagieren? Oder? Nein. Ihr merkt, natürlich ist Gott allmächtig, dass er auch jetzt, auch heute Wasser teilen kann. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich das will, sondern wenn jetzt Gottes Plan das ist. Und so frage ich mich manchmal, wie lesen wir die Bibel? Auch wenn wir jetzt heute Pfingsten uns betrachten. Ja? Manche versuchen dann das eins zu eins auf uns alles zu übertragen. Bevor wir näher auf Pfingsten eingehen, nochmal zuerst fragen, woher kommt eigentlich das Wort Pfingsten? Der Pfingsttag wurde alljährlich eine Woche von Wochen, sind 7 Wochen oder 49 Tage. Und der Tag darauf war Pfingsten, also 50. Also wir sehen Pfingsten, in Griechisch heißt es Pentakost, und da steckt das Wort 50 drin, ne? Pfingsten war der 50. Tag nach dem Passafest. Ja, das Fest, es war ein Fest der Felsfrüchte. Also es war die Zeit zwischen dem zweiten Passatag, Fest der ungesäuerten Brote, bis Schawort. Eine Woche von Wochen. Also auf Hebräisch heißt Pfingsten Schawort. Schabbat. Könnt ihr das nachlesen wieder in 3. Mose 23, Vers 16 bis 17. Die letzte Zeit kommen wir ständig auf 3. Mose, merkt ihr das? Da wird das beschrieben. Also Pfingsten, das war ein hoher jüdischer Feiertag. Einer der drei größten Feiertage in Israel überhaupt. Pfingsten hatte bei den Juden zwei Bedeutungen. Einmal war es ein Erntefest. Passa war das Fest der Gerstengabe und Schawort der Weizenernte. Es war eigentlich auch ein Erntedankfest. Man feierte, dass man die Weizenernte einbringen konnte. Wurde so in Israel gefeiert. Ja. Und Sukkot, das ist ja dann im Herbst, das Fest der Ernte von Wein und Obst. Das Laubhüttenfest dann, ja. Aber wir wollen uns heute nochmal mit Schawort beschäftigen, ja. Aber was war noch die Bedeutung von Schawort? Da gab es noch die zweite Bedeutung. Es war das Fest, der Tag der Toragebung. Denn in 2. Mose 19, Vers 1 heißt es, Die Gesetzgebung am Berg Sinai fand nämlich genau 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten statt. In 2. Mose 19, Vers 1 wird das sichtbar. Ja? Können wir das nachlesen. Ja? Also da ist die Kalenderangabe gegeben. Ja? Und was sagte das Volk Israel an diesem allerersten Schabbat? Als Gott im Himmel zu dem Volk Israel sprach, sagten sie, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das kommt 2 oder 3 Mal in diesem Kapitel vor. Die Israeliten, die das Gesetz Gottes empfangen hatten, hatten gesagt, das, was du gesagt hast, wollen wir tun. Das ist Schabbat. Und die Israeliten, die dann dieses Schabbat gefeiert haben, erinnerten sie sich immer wieder auch an diese Gesetzgebung, jedes Jahr. Pfingsten war also ein Wallfahrtsfest. Es war ein fröhliches Fest, zu dem Juden aus der ganzen römischen Reich nach Jerusalem angereist kamen. Es war ein besonders großes Fest. Also das ist jetzt unser Hintergrund. Jetzt, ja, das Volk Israel kam zur Zeit der Apostel eben auch nach Jerusalem zum Tempel. Der Tempel, wo Gottes Wohnung auf Erden war. Hier in die Gemeinschaft mit Gott kamen die Juden aus dem ganzen römischen Reich, müssen wir sagen. Zu dieser Jahreszeit war es auch am besten zu reisen. Also man kann davon ausgehen, dass die Stadt voll war mit Leuten. Vielleicht 1 Million Leute waren da oder mehr. Aus dem ganzen römischen Reich, wo die Juden in verschiedenen Orten lebten, die das irgendwie sich leisten konnten oder so, machten mal eine Wallfahrt nach Jerusalem. Ich möchte mal jetzt die Begebenheit lesen in Apostelgeschichte Kapitel 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Also die Jünger, ja. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtig Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn an jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Ma und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in anderen Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Pfingsten, wir sehen hier dieses Brausen vom Himmel mit gewaltigem Wind. Erinnert das nicht so ein bisschen an das Berg, an Berg Sinai? Wie Gott dem Volk Israel erschien? Und jetzt hier wieder? Zungen zerteilt über den Köpfen der Gläubigen. Die sahen aus wie Feuer. Gott kommt in seinem Heiligen Geist zu den Gläubigen. Nun wohnt Gott nicht im Tempel, sondern in seinen Kindern. Wir können sehen, Pfingsten, dieser Feiertag, war Gott schließt das Bündnis mit seinem Volk Israel. Und jetzt, Gott schließt ein Bündnis mit der Gemeinde. Beides am selben Tag. Aber betrachten wir nochmal genauer die Zeichen von Pfingsten, wie Feuer, Zeichen für den Heiligen Geist. Erinnern wir uns an Mose in der Wüste, im brennenden Busch, der nicht brannte oder nicht verbrannte. Ja. Feuer ist aber auch ein Zeichen des Gerichtes. War das jetzt die Feuertaufe, die der Taufe Johannes folgen sollte? In Matthäus Kapitel 3, da heißt es in Vers 11 und 12, ich taufe euch mit Wasser, also das sagt jetzt hier Johannes der Täufer, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Also hier bei Johannes ist Feuer eigentlich ein Zeichen des Gerichtes. Wenn Jesus kommt, oder wenn dieser Geist kommt, dann wird es Gericht geben. Ja. In diesem Zusammenhang sprach Johannes zu einem gemischten Publikum. Zu Leuten, die es ernst meinen, die umkehrten, die gläubig waren, und zu den Feinden, zu den Pharisäern und die nichts davon wissen wollten. Ja. In Markus Kapitel 1, da heißt es allerdings, und es ging, Markus 1, Vers 5, und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Leute von Jerusalem und ließen sich von ihm taufen im Jordan und bekannten ihre Sünden. Und dann Vers 8, ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Hier in dem Zusammenhang sehen wir, Johannes hat gepredigt. Die Zuhörer in dieser Situation taten Buße. Und hier ist nicht vom Feuer die Rede. Nur mal so ein Hinweis, dass das Feuer reinigt. Es verbrennt das, was nutzlos ist. Ja. Feuer symbolisiert die Heiligkeit Gottes. Auch in anderen Bibelstellen merken wir, dass Feuer Gerichtszeichen ist, so wie Sodom und Gomorra. Da kam Gericht auf die Stadt. Jona predigte Gericht. Das kam nicht, weil sie Buße taten. Oder ne. 5. Mose 9, Vers 3, da heißt es auch, so sollst du nun heute wissen, dass der Herr, dein Gott, vor dir hergeht, ein verzehrendes Feuer. Er wird sie vertilgen und wird sie demütigen vor dir, und du wirst sie vertreiben und bald vernichten, wie dir der Herr zugesagt hat. Also Feuer symbolisiert hier die Heiligkeit Gottes. Und ist auch zugleich ein Gerichtszeichen. Und wenn wir jetzt gleich weitergehen. Was predigt eigentlich Petrus? Da merken wir, dass das zusammenpasst. Nur einen kurzen Rückblick. 10 Tage vor Pfingsten war ja Himmelfahrt. Und was war da die Frage der Jünger, bevor Jesus gen Himmel fuhr? Die Jünger fragten unmittelbar vor Jesu Himmelfahrt: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Das war die Frage der Jünger. Und jetzt an Pfingsten? Die Juden hörten jetzt in fremden ausländischen Sprachen, in Griechisch, in Latein, in, ich wollte schon sagen Germanisch, in was auch immer, in Phönizisch und in allen möglichen Sprachen, die da in den verschiedenen Provinzen im Römischen Reich gesprochen wurden, hörten sie jetzt das Wort Gottes. Ja, die Juden, die da nach Jerusalem kamen, viele von denen kannten kein Hebräisch oder Aramäisch. Die waren groß geworden in den fernen Provinzen, waren zwar noch Juden, aber waren nicht mal in ihrer Muttersprache gekommen oder konnten die nicht mehr. Und jetzt hören sie von ungelernten Juden, die Sprache nie gelernt haben, plötzlich verstanden in ihrer Sprache, diese Sprachen, das Wort Gottes. Interessant ist, in Jesaja Kapitel 28, Vers 11 bis 12 heißt es: Jawohl, Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit einer fremden Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat: das ist die Ruhe, schaffet Ruhe den Müden, und das ist die Erquickung. Aber sie wollen nicht hören. Eigentlich war das zwar auch schon etwas Gericht über die Israeliten. Jetzt traf das ein, was sie in Jesaja gehört haben, dass jetzt plötzlich das Wort Gottes nicht mehr in Hebräisch gepredigt wurde, sondern in anderen Sprachen. Ja. Diese Zeichengabe ist demnach für das Volk Israel bestimmt hier. Es ist bestimmt für die Juden, die nicht Jesus als Messias anerkannten, und wird offenbar für die Mehrzahl der ungläubigen Juden kein Gehör finden. Dieses Zeichen zeigt auf: Nun soll das Evangelium auch den Heiden verkündigt werden. Also wir sehen, Pfingsten, das, was wir hier in der Apostelgeschichte lesen, hier sehen wir eine Heilsgeschichte, eine Veränderung. Ja? Jetzt wird eigentlich das Volk Israel beiseite gestellt und die Gemeinde erwählt. Ja? Aber nur für eine bestimmte Zeit. Ja? Das ist die Zeit der Gnade. Ja? Ich möchte nun darauf eingehen, was war jetzt der Inhalt der Predigt von Petrus? Also ihr habt noch im Hintergrund, die Israeliten hatten jetzt das mitgekriegt, was da für ein Brausen war, und die haben das gehört und die diese Feuerzungen gesehen, und ja, es war eine unglaubliche Spannung. Das zeigte Gottes Realität, Gottes Heiligkeit jetzt an diesem Ort. Was hat das zu bedeuten? Und da lesen wir mal ab Vers 14. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen: Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das ist euch kundgetan, und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, ist es doch erst die dritte Stunde am Tage, sondern Das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen, und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meinen Knecht und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also, das ist eine unglaublich harte Rede, oder? Petrus vergleicht jetzt oder erklärt das Ereignis mit dem Propheten Joel. Aber was hat sich denn davon jetzt erfüllt? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ausgießung des Heiligen Geistes, okay. So wie das der Prophet Joel vorhersagt. So, solche, ja. Weissagungen, Gesichter sehen, Träume. Steht hier nichts weiter. Wird nichts weiter gesagt. Ja. Wunder im Himmel waren zu dem Zeitpunkt auch nicht geschehen. Zeichen auf Erden, Blut, Feuer und Rauchdampf? Nö, oder? Verfinsterung der Sonne, Mond erscheint im Blut getränkt? Auch nicht. Diese Ereignisse beschreiben eigentlich die Ereignisse, die direkt auftreten werden vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu, unmittelbar davor. Und in der Bibel wird es auch deutlich, wenn die Israel in der Trübsalzeit so bedrängt wird, da wird ein Drittel des Volkes Israel wird zu dem lebendigen Gott umkehren. Und dann ist eigentlich das Komplette, was hier geschrieben wird, wirklich wird das wahr. Ja. Aber es ist immer gültig, der Aufruf zur Buße. Und da sehen wir, wie Petrus sagt, also wenn ihr jetzt so verwundert seid, was hier geschieht, das ist so, wie der Prophet sagt. Er sagt nicht, dass es das ist, was der Prophet vorhergesagt hat, aber das ist so dieses Ereignis, so ähnlich, wie das vorhergesagt wurde. Ja. Aber was immer gültig ist, der Aufruf zur Buße. Und das galt damals in der Generation und das gilt auch heute. Und gerade mit diesem Wissen, dass Gott auch richten wird, fordert uns auch jetzt schon zur Buße auf. Ja, heute sind wir 2000 Jahre näher an dem Ereignis der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Ja? Ganz sicher. Also wir können wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ob wir nicht zu diesem Zeitpunkt schon sehr nahe gekommen sind. Kann gut sein, dass unsere Generation das erleben wird. Oder unsere Kinder. Ja. Die Israeliten hatten das Gesetz. Sie wollten es erfüllen. Aber ihnen fehlte die Kraft. In Hesekiel 36, da wird beschrieben, dass das Herz muss verwandelt werden. Wir müssen von innen raus verwandelt werden. Das nächste möchte ich ein bisschen kurz erwähnen. Das zweite, was Petrus erwähnt in seiner Predigt, ist die Tatsache der Auferstehung Jesu. Vers 22 dann bis 28. Ja. Und er zitiert den König David aus Psalm 16. Ja. Petrus zeigt auf, das war Gottes Plan, dass Jesus auferstanden ist. Und dass Jesus auferstanden ist, macht die Dramatik des ersten Punktes noch umso größer deutlich. Wenn Jesus auferstanden ist, der Messias, dann wird er als dieser Richter auch erscheinen. Ja? Dann ist er eben nicht tot, sondern er lebt. Ja? Und so sehen wir dann im dritten, im Vers 29 bis 36, ja? Jesus Christus ist erhöht. Er sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron. Hier wird gezeigt, wie hoch erhaben der Herr Jesus ist. Jesus Christus ist der Herr. Ja, ich lese mal Vers 32 noch. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen, dass er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr hier seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Also wir sehen, Jesus Christus ist erhöht, er sitzt zu Rechten Gottes auf dem Thron. Wie David. David hatte ja die Feinde Israels besiegt. David hatte hier dem Volk Israel einen Frieden gegeben. Der König David. Und der Herr ist derjenige, der und Jesus wird alle Feinde unter seine Füße gesetzt werden. Diesen Jesus beten wir an. Er ist der Herr der Herren. Und alle Ungerechtigkeit, alles Böse wird er unter seine Füße besiegen. Ja. Ja, er hat am Kreuz von Golgatha schon die Sünde besiegt, aber auch dieses Elend hier in dieser Welt, wird er auch noch ein Ende machen. Ja. Wir können in unserer Zeit auch beobachten, wie sich alles zuspitzt. Wir brauchen heute jetzt keine neuen Offenbarungsprophetien, sondern wir brauchen ein größeres Verständnis von seinem Wort. Bereits, dass ich die bereits vorhandene Prophetie, die in diesem Wort drinsteckt, auch verstehe und anwende. Was bedeutet das für uns? Wenn ich diese Worte verstehe, dann motiviert das uns letztendlich, an uns Gläubige, zur Evangelisation. Denn so wie die Jünger wussten, das Gericht kommt. Sonne wird sich verfinstern und Mond wird blutig werden. Ne? Das Gericht Gottes kommt. So wissen wir, dass wir auch nicht mehr allzu viel Zeit haben. Heute ist es noch die Zeit viel weiter fortgeschrittener als hier zur Zeit der Apostel. Ja? Deswegen ist eigentlich das Entscheidende hier von der Pfingstpredigt, war dann die Aufforderung, tue Buße. Entscheide dich für Jesus. Ja. Und dann heißt es ja, dann sehen wir auch die Reaktion der Juden. Vers 37, als sie aber das hörten, ging sie ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja. Also hier sehen wir, Die Buße ist erforderlich. Dann bekamen diejenigen den Heiligen Geist. Ja. Und da heißt es dann weiter, und es bekehrten sich etwa 3000 Menschen. Das klingt seit jetzt erstmal viel. Aber, wie ich schon vorhin am Beginn sagte, ist es in der Relation gar nicht mal so viel. Wenn 1 Million Juden da in Jerusalem waren, war das 0,3%. Bekehrten sich dann immer noch einige. Ja. Aber trotz allem wird auch am Pfingsten sichtbar, es war zu dem Zeitpunkt keine Massenbekehrung jetzt, dass jetzt das ganze Volk Buße tat. Das war es offensichtlich nicht. Ja, wir können uns freuen über jeden Einzelnen, der Buße tat, aber nicht, dass das Volk Israel Buße tat. Und genau das wurde dann auch dem Volk Israel dann wirklich zum Verhängnis, dann nur wenige Jahrzehnte später. Ja. Ja. Weil sie dabei blieben und weiterhin ihren Messias ablehnten. Ja. Also da komme ich jetzt zum Schluss, was sehen wir hier? Ja, der Heilige Geist will uns zur Buße führen. Für diejenigen, die nicht zur Buße kommen, ist das Gericht. Die werden verbrennen. Ja? Also wenn wir darum beten, Herr, oder gib uns mehr vom Heiligen Geist, das ist eigentlich falsch. Ja? Sondern wir müssen beten, Herr, gib mir mehr Erkenntnis über mich selbst, dass ich Buße tue, dass ich nach Vergebung mich sehne. Ja. Wenn dieses Verhältnis stimmt, dann kann der Heilige Geist in meinem Leben wirken. Und wir hatten auch in der Bibelstunde, wo wir noch über Johannes gesprochen hatten, dann noch deutlich gesehen, in der Zeit von Ostern bis Himmelfahrt, wie die Jünger Jesu da auch Selbsterkenntnis hatten, auch Buße taten, wie Petrus verändert wurde in der Zeit über sein verkehrtes Verhalten. Und die Jünger auch mit ganz tieferen Glauben bekamen. Ja. Und jetzt an Pfingsten war der Zeitpunkt da, dass sie auch den Geist Gottes bekamen. Und so ist es heute, wer Jesus Christus, ja, wer umkehrt zu Jesus, ja, der hat den Heiligen Geist. Und wie gesagt, es wird auch nicht so sein, dass dann, wenn du dich bekehrst, dass du dann auch eine Feuerflamme plötzlich vom Himmel bekommst. Merken wir, was ich am Anfang sagen wollte? Wir leben heute im gleichen Gott, aber Gott handelt zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden. Ja? Das ist sein Plan und das liegt nicht an uns. Ja? Ja. Ich wünsche uns, dass wir wirklich hier das verstehen. Und das können wir auch hier oder herausziehen. Petrus forderte auf das Volk Israel zur Buße. Ja. Und das ist eigentlich auch unser Auftrag. Wir sollen die Leute nicht bebauchpinseln, wie schön und toll du bist. Nein, die Bibel sagt was anderes. Ja. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Vergebung. Ja. Und dann kann Gott was unheimlich Großes draus machen. Ja. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen von Jesus erzählen. Und die Jünger waren nach Pfingsten, waren die anderen Menschen. Ja. Wenn man mal sieht, welche Angsthasen sie vorher waren. Und wohlgemerkt, diese Predigt des Petrus war an demselben Ort, wo auch sie Jesus verurteilt hatten, nur 50 Tage zuvor. Ja. Also die Gefahr war trotzdem da. Ja. Aber sie wussten, das ist jetzt Gottes Sache. Ja. Und sie predigten von Jesus. Amen.